Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Ich bin Dorothea Sauer und bei mir zu Gast ist heute Frau Doktorin Isabella Sarto-Jackson. Sie ist Neurobiologin, Geschäftsführerin des Konrad-Lorenz-Instituts für Evolutions- und Kognitionsforschung. Sie verbindet Neurowissenschaften mit Pädagogik und Gesellschaft und beschäftigt sich besonders damit, wie soziale Erfahrungen die Entwicklung des Gehirns prägen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Sauer. Ich freue mich, hier zu sein.
Womit beschäftigen sich überhaupt Neurowissenschaften? Ist Hirnforschung der richtige Ausdruck dafür oder ist er eigentlich nicht so passend?
Doch, Hirnforschung ist ein guter Ausdruck dafür. Es gibt kein einzelnes Gebiet der Neurowissenschaften, das ist eigentlich ein sehr interdisziplinäres Feld. Neurowissenschaftler kommen aus verschiedenen Disziplinen, also von der molekularen Neurowissenschaft über die klinischen Neurowissenschaften, Psychologie, Kognitionswissenschaften beschäftigen sich mit, wie funktioniert das Hirn, wie ist das Hirn anatomisch aufgebaut, wie funktioniert die Signalübertragung beim Gehirn, wie funktioniert Lernen, Gedächtnis, Wahrnehmung, wie beeinflussen Dinge wie Emotionen unser Denken, aber auch wie entstehen zum Beispiel Pathologien, Krankheiten im Gehirn.
Wenn uns jetzt Eltern oder pädagogisch tätige Menschen zuhören, wie können denn Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften Eltern und Personen aus der Pädagogik dabei unterstützen, in der Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu begleiten und zu fördern?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, weil ich habe das Gefühl, es wird sehr, sehr viel geforscht, gute Forschung auch in Österreich betrieben, aber die Übersetzung dann der Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Praxis, die findet dann oft Jahrzehnte verzögert statt. Also die Wissenschaft ist etwas, das sich ständig verändert. Aber die Erkenntnisse, die den Status quo entsprechen, wenn man die dann bereits so weit vermittelt, dass die Leute aus der Praxis auch damit etwas anfangen können. Ja, und wie funktioniert das? Am besten ist es wirklich durch Kollaborationen, durch Outreach, sagen wir dazu. Das heißt, wir gehen in die Erwachsenenbildung oder auch in die Bildung mit Kindern. Es gibt sowas wie Psychoedukation. Das heißt, da werden wissenschaftliche Inhalte gut verständlich vermittelt an interessierte Zuhörer und Zuseherinnen.
Das heißt, was wir im Alltag denken über Lernen und wie Gehirn funktioniert, ist nicht mehr so am aktuellen Stand der Wissenschaft.
Ich will es jetzt nicht ganz pauschal sagen, weil es gibt natürlich vereinzelt Pädagoginnen und Pädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten, die sind extrem gut informiert, greifen auf die primäre Literatur zu. Aber viele der Textbücher, viele der Informationen, die man einfach im täglichen Leben damit konfrontiert ist, die sind zum Teil schon Jahrzehnte alt und die entsprechen nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand.
Was hat denn die Forschung in den letzten Jahrzehnten über die Gehirnentwicklung bei Kindern und Jugendlichen an neuen Erkenntnissen gewonnen? Und welche alten Vorstellungen, die wir vielleicht von Lernen haben, stimmen nicht mehr? Und gibt es einen Mythos über das Lernen, der sich Ihrer Erfahrung nach ganz hartnäckig hält und den neuen Erkenntnissen absolut widerspricht?
Ja, auch eine ausgezeichnete Frage und sehr vielschichtig. Es hat sich viel verändert. Viele Dinge, die früher wenig beforscht waren, beziehungsweise eigentlich ignoriert wurden, sind immer mehr in den Mittelpunkt der Hirnforschung gerückt. Eines davon ist zum Beispiel, welche Rolle spielen Beziehungen oder Emotionen beim Lernen? Früher ist man davon ausgegangen, dass es sehr viel mehr wie ein Computer funktioniert, unser Gehirn. Dass das Gedächtnis, so wie eine Kopie, so ein 1:1 Abspeicherung ist von Inhalten. Mittlerweile weiß man, das ist viel komplexer. Zwischenmenschliche Beziehungen spielen eine viel größere Rolle, positive Motivationen, Emotionen spielen eine viel größere Rolle, weil es sogenannte reziproke Wechselwirkungen, also so Wechselwirkungen in beide Richtungen gibt. Also Emotionen lassen sich nicht von Lernprozessen zum Beispiel trennen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Neuroplastizität, das heißt die Veränderungsprozesse im Gehirn, die zum Beispiel bei Lernen stattfinden, aber auch bei normalen Entwicklungsprozessen und Erfahrungen stattfinden, das ist eigentlich ein lebenslanger Prozess.
Neuroplastizität bedeutet, unser Gehirn verändert sich ständig?
Ständig, immer wenn wir etwas Neues erleben, erfahren, eigentlich in jeder Sekunde. Also es hat mehrere Aspekte, aber zwei ganz wesentliche, die ich ansprechen möchte. Zum einen bedeutet das, dass wir in dieser Phase der Neuroplastizität, die gerade im Kindesalter frühkindlich und dann haben wir noch einmal einen großen Peak in der Pubertät, dass in dieser Phase unglaublich hohe Lernbereitschaft ist. Und diese Lernbereitschaft, die kann natürlich unterstützt werden mit verschiedensten Methoden, auf die wir vielleicht noch eingehen werden. Gleichzeitig ist es aber auch, wenn etwas so plastisch ist, so formbar ist, ist es auch ein Risikofaktor. Das heißt, wenn das Umfeld nicht optimal ist, dann kann schon auch passieren, dass eben das Potenzial nicht ausgeschöpft wird.
Ist diese Neuroplastizität auch der Grund dafür, dass wir zum Beispiel nach einem Schlaganfall wieder sprechen lernen können?
Es gibt zum Beispiel auch kompensatorische Neuroplastizität. Das ist genau das, was Sie ansprechen. Das heißt, unser Gehirn kann sich auch wieder regenerieren bis zu einem bestimmten Ausmaß. Je jünger ein Mensch ist, desto höher ist die Neuroplastizität. Aber mit viel Training im begrenzten Ausmaß ist es auch möglich, dann großflächigere Läsionen, wie zum Beispiel bei einem Schlaganfall, dass man diese Nervenbahnen wieder miteinander vernetzt.
Bevor wir zu den Phasen der Gehirnentwicklung kommen, es gibt ja, Frage ist das Mythos oder Wahrheit, die Aussage, wir würden nur 10% unseres Gehirns nutzen.
Ja, also das ist wirklich ein Mythos. Und das weiß man jetzt auch aufgrund von verschiedensten Methodologien, wo man sich ansehen kann, was tut denn unser Gehirn, wenn wir schlafen oder wenn wir gerade tagträumen oder nichts tun. Es ist nicht so, dass unser Gehirn nichts tut. Unser Gehirn ist eigentlich immer aktiv. Und diese 10%, also das ist absolut nicht zutreffend. Das, was sehr wohl stimmt, ist, dass wir sicher sehr viel mehr Potenzial haben und nicht alles realisieren, weil wir eben nicht in allen Bereichen top sein können. Vielleicht auch, weil uns manchmal die Förderung fehlt, vielleicht auch, weil uns einfach die Ressourcen fehlen, um Dinge wirklich optimal lernen zu können. 10% ist ganz falsch, aber ich glaube, also es gibt schon noch Kognitionspotenzial, das wir ausbauen können.
Gibt es im Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen entscheidende Phasen in der Gehirnentwicklung, wo man sagt, wenn dort etwas schief läuft oder nicht gut gefördert wird, dann hat das massive Folgewirkungen?
Ja, das ist auch eine ganz wichtige Frage, mit der ich mich besonders intensiv gerade in den letzten Jahren beschäftigt habe. Das sind so diese sensiblen Fenster. Früher hat man immer gesagt, kritische Fenster der Hirnentwicklung und dann ist das Fenster zu und dann geht nichts mehr. Also ganz so krass dürfte es nicht sein. Die Fenster werden enger, sie wird schwerer, weil die Plastizität dann abnimmt. Diese Phasen in der Gehirnentwicklung gibt es, die sind unterschiedlich nach Gehirnregion und nach kognitiven Fähigkeiten, zum Beispiel Sprachentwicklung, muttersprachlich akzentfrei zu lernen, das funktioniert am besten im Alter von 0 bis 8, 9 Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger, dann wird es immer schwerer, dass man das akzentfrei lernt. Klassisch ist es so, dass wir zuerst einmal eine frühkindliche Entwicklungsphase haben, wo die wichtigen Teile des Kortex reifen im Alter von 0 bis 2 Jahren. Da haben wir zunächst einmal so ein überschießendes synaptisches Wachstum. Das heißt, da werden die Verbindungen zwischen den Neuronen hergestellt, diese Synapsen. Da ist ganz viel Entwicklungspotenzial da. Das heißt, mehr als dann realisiert wird letztlich.
Und wenn da was nicht gut funktioniert, kann das nachgebildet werden? Stelle jetzt ganz naive Fragen.
Nein, das sind ganz wichtige Fragen und sind die gleichen Fragen, die sich auch Wissenschaftler stellen. In gewissen Ausmaß kann man Dinge wiederholen und verbessern, aber Kinder, die zum Beispiel ganz schwer vernachlässigt worden sind oder traumatisiert wurden, da fehlt dann sehr viel, weil es wird in dieser Phase, gerade im Alter so von diesen 2 bis 3 Jahren in manchen Hirnregionen, wie in der Sprachregion und auch in Regionen, die für die emotionale Reifung zuständig sind, Amygdala und so andere Regionen des limbischen Systems, was da passiert, ist das sogenannte Synaptic Pruning. Das heißt, da werden diese synaptischen Verschaltungen, die zunächst einmal im Überschuss vorhanden sind, zurückgestutzt. Da gibt es dann weniger. Das, was nicht gebraucht wird, wird abgebaut oder zumindest eingeschmolzen. Und ja, Sie können sich vorstellen, mit je weniger Material ich dann in die nächste Phase gehe, desto weniger Entwicklungsmöglichkeiten habe ich dann auch. Also das ist gerade in den ersten Lebensjahren unglaublich wichtig. Dann haben wir noch einen zweiten Peak, so im Schul-, Vorschulalter, Schulalter. Da wird dann das Wissen, das Lernen manifestiert, verstärkt sich über dieses Use it or lose it. Und dann noch eine ganz wichtige dritte Entwicklungsphase, die eigentlich erst so in den letzten 15 Jahren wirklich ausgiebig beforscht worden ist, ist die Phase in der Pubertät. Da kommt es dann auch nochmal zur Restrukturierung, ganz besonders im präfrontalen Kortex, also im Stirnhirn. Das ist die Region, die dann zuständig ist für Dinge wie Planung oder Impulskontrolle oder ja, dieses logische Denken.
Naiv ausgesprochen wird da oft gesagt, da baut sich das Gehirn um in der Pubertät.
Ja, das ist gar nicht so naiv, ja. Da passieren noch sehr viele Dinge, was da zum Beispiel passiert ist, dass diese Bahnen, die inhibitorischen, also die runterregulierenden GABA-Ergen-Bahnen vom Stirnhirn, die zurückprojizieren oder die Regionen innervieren, im zum Beispiel limbischen System und andere Regionen in der Großhirnrinde, diese Bahnen, die sind dafür zuständig, dass die Impulse zum Beispiel, die normalerweise so schnell herausbrechen, dass die dann wieder unterdrückt und beruhigt werden. Und diese Reifung findet in der Pubertät statt. Da hat man immer das Gefühl, naja, die Jugendlichen sind so impulsiv und so unkontrolliert und machen verrückte Sachen. Das hat tatsächlich etwas mit diesen Nervenbahnen zu tun, die ein bisschen aus dem Gleichgewicht sind. Also diese inhibierenden Nervenbahnen vom Stirnhirn zurück, die funktionieren noch nicht ganz so gut. Die sind noch nicht ausreichend myelinisiert.
Das heißt, da geht es nicht darum, ob die das wollen, sondern das funktioniert einfach nicht.
Das ist ein normaler Reifungsprozess. Das ist ganz gut. Die Jugendlichen dürfen auch ein bisschen übergeschnappt sein. Ja.
Wie lernen denn Kleinkinder, Kinder und Jugendliche, können Sie das ganz konkret beschreiben? Was passiert im Gehirn, wenn ein Kleinkind etwas Neues lernt? Mhm. Können Sie das vielleicht anhand eines Beispiels beschreiben?
Mhm. Ja, also man muss sich das zunächst mal so vorstellen, ein Kind nimmt einen Reiz wahr, das kann ein visueller oder ein taktiler Reiz sein, also spürt, dass ein Haustier streichelt, eine Katze oder so. Und während dieses Wahrnehmungsprozesses werden die Sinneszellen aktiviert. Aus dem Biologieunterricht kennt man vielleicht noch diese Aktionspotenziale, heißt das. Das heißt, da feuert dann ein Neuron, wird aktiv. Und wenn dieses Neuron aktiv ist, das ist aber nicht nur ein Neuron, sondern es sind immer ganze Netzwerke.
Neuronen sind?
Nervenzellen.
Nervenzellen.
Genau. Und wenn diese Nervenzellen gemeinsam aktiv werden, ja, die haben dann ein Aktivitätsmuster, ein Synchronisationsmuster. Die feuern dann gleichzeitig. Und während sie gleichzeitig feuern, verstärken sie sich auch. Das heißt, sie koppeln sich irgendwie. Es wird verstärkt. Und wenn was verstärkt wird, dieses Verstärken dieser Verschaltungen, bedeutet auch, dass der Gedächtnisinhalt verstärkt wird oder besser gelernt wird. Und die ganzen Netzwerke, die gemeinsam aktiviert werden, die werden auch tatsächlich anatomisch verstärkt. Also das heißt, es passieren dann mehr Ausschüttungen von sogenannten Neurotransmittern, also Botenstoffen, auch die Rezeptoren an den Synapsen, das kann man sich vorstellen, das sind Proteine, so wie Antennen, wo dann diese Neurotransmitter dran binden, auch das wird verstärkt und das fördert den Lernprozess. Das heißt, und je mehr wir das wiederholen, desto synchroner werden also unsere Aktivitätsmuster und desto stärker werden unsere synaptischen Verschaltungen.
Welche Rolle spielen Beziehungen, Stress, Angst, Freude bei der Gehirnentwicklung und beim Lernen?
Ja, auch das ist eines der Themen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftige. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Emotionen, das ist ein Teil der Hirnforschung, aber das ist eigentlich ein relativ junger Teil. Das wurde zunächst in der Hirnforschung gar nicht so besonders beachtet. Mittlerweile weiß man, das lässt sich nicht voneinander trennen. Man weiß zum Beispiel, dass solche Dinge wie besonders starke Emotionen, die führen dazu, dass mehr Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Und das fördert dann wieder diese synaptischen Verstärkungen, was bedeutet, dass stark emotional geprägte Inhalte besser im Gedächtnis gespeichert werden. Was bedeutet das jetzt für die Pädagogik zum Beispiel? Freude haben Sie vorher angesprochen, alles was motiviert, was schön ist, also starke Emotionen, die helfen uns, uns an etwas zu erinnern. Sie können sich sicher noch an Ihren ersten Kuss erinnern oder ein ganz ein stark emotionales, freudiges Erlebnis. Die andere Seite der Medaille ist natürlich wiederum auch negative Erfahrungen. Merkt man sich ganz besonders gut. Deswegen funktioniert leider, und das muss ich wirklich sagen, mit einem warnenden Tonfall, die schwarze Pädagogik funktioniert tatsächlich. Ja, es ist nur nicht, was wir wollen. Man merkt sich diese Dinge sehr, sehr gut, weil sie emotional kodiert sind. Aber die positiven Gedächtnisinhalte, die sind die, die dann auch motivieren, um in weiterer Folge dabei zu bleiben, um die nächsten Schritte im Lernprozess zu machen. Die negativen Erfahrungen, die merke ich auch sehr gut, aber um sie zu vermeiden, das möchte ich dann nicht mehr machen. In die Richtung möchte ich dann nicht mehr gehen, weil mir das mal wehgetan hat, weil mir das mal geschadet hat oder was auch immer. Das heißt, es funktioniert, es bleibt im Gedächtnisinhalt, aber es funktioniert nicht, indem es mich motiviert. Motivieren tue mich nur positive Erfahrungen.
Was bedeutet das für die Erziehung? Der Alltag mit Kindern in Familien, das ist ja nicht so einfach. Da gibt es ja herausfordernde Situationen, wird auch nicht leichter in unserer Gesellschaft mit all den Umwelteinflüssen. Was bedeutet hier dieses Lernen oder Entwickeln, die Freude, die Beziehung?
Ja, Beziehung, Stichwort. Beziehung ist die Grundlage jeden Lernens. Also es gibt kein Lernen, ohne dass auch Beziehung stattfindet oder so gut wie keines. Das, was wir normalerweise unter Lernen verstehen, jede Form des expliziten Lernens und so weiter, im expliziten Gedächtnis, das ist eigentlich etwas, was Beziehung braucht. Warum ist es so wichtig? Weil Beziehung als Grundlage dazu dient, dass wenn wir in Beziehung gehen, sei es zunächst mal einfach nur über Körperkontakt, aber auch über gemeinsames Lachen, über gemeinsames Spielen, da werden Neurotransmitter oder Neuromodulatoren ausgeschüttet, wie zum Beispiel Dopamin, wie zum Beispiel sogenannte endogene Endorphine, das sind so diese Glückshormone, und ganz wichtig auch Oxytocin, das ist dieses, kennt man, das Kuschelhormon oder Bindungshormon. Das wird aber nicht nur ausgeschüttet bei Partnern oder Mutter-Kind-Beziehung während der Geburt, sondern es wird auch zwischen Freundinnen und Freunden, das wird zwischen Bezugspersonen und dem Kind, das wird beim gemeinsamen Lachen, beim sich Berühren ausgeschüttet.
Auch in der Kommunikation mit Tieren?
Ja, auch da, also jegliche Form der Beziehung schüttet Neurotransmitter bzw. Neuromodulatoren aus. Das bedeutet, diese positiven Erfahrungen motivieren und verstärken Lernprozesse. Und damit bin ich aber auch schon bei dem, wo ich hinaus möchte. Sie haben vorher gesagt, ja, es wird ja nicht immer leichter in unserer Gesellschaft. Wir haben das Problem, dass wir uns immer mehr auf diese Kernfamilien zurückziehen. Oder zurückgedrängt werden, es ist oft gar nicht freiwillig. Das heißt, es gibt auch immer weniger Bezugspersonen. Und aus der Evolutionsbiologie, und das sind, dann muss ich jetzt Kolleginnen und Kollegen zitieren, aus unserem Institut, vom Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung, wir Menschen sind sehr soziale Wesen. Konkurrenzdenken ist etwas, das wir auch machen, ist auch wichtig. Aber wir könnten nicht überleben ohne unsere Stammesgruppe, unter Anführungszeichen. Heutzutage ist es nicht die Stammesgruppe, sondern heutzutage ist es eben unser soziales Umfeld. Das wird aber immer weniger. Es gibt eben weniger Opas und Omas, die noch in unmittelbarer Nähe wohnen. Es gibt weniger Tanten, Onkeln. Das ist das, was die Anthropologie unter Alloparents versteht. Also Erwachsenen, die Rollen übernehmen der Eltern, aber nicht die biologischen Eltern sind. Die haben eine ganz wichtige Funktion für Lehren und Lernen.
Trifft da das afrikanische Sprichwort zu, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind gut groß zu bekommen?
Das ist so ein schöner Satz. Ja, genau das. Genau das. Und das ist wirklich ein Credo, das ich vermitteln möchte. Es braucht mehr Menschen als einfach nur die Kernfamilie. Das ist so wichtig, weil wir stellen ja damit auch die Mamas und Papas vor eigentlich unlösbaren Stressaufgaben. Die müssen dann das Ganze, den Alltag und die Kindererziehung alleine schupfen. In Wirklichkeit braucht es einfach ein gutes Netzwerk, ein echtes soziales Netzwerk. Und damit meine ich das echte Soziale und nicht irgendwelche virtuellen Netzwerke. Das braucht es, damit sich Kinder wohlfühlen können und Kinder lernen können.
Das heißt, diese Beziehung ist die Grundlage, kann man so sagen, ist die Grundlage allen Lernens und aller Entwicklung?
Ganz richtig.
Was passiert im Gehirn, wenn das nicht stattfindet, wenn keine Beziehung stattfindet?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch etwas, mit dem ich mich sehr beschäftige. Was passiert dann? Vernachlässigung zum Beispiel führt dazu, dass zum Beispiel unser Angstzentrum, die Amygdala, früher ausreift. Normalerweise ist in den ersten Lebensmonaten bei Kindern die Amygdala noch nicht ausgereift. Das dauert ungefähr bis zum 7., 8. Lebensmonat. Dann, wenn die Kinder zu fremdeln beginnen, dann merkt man das. Dann beginnt die Ausreifung der Amygdala. Bei Kindern, die schwer vernachlässigt sind, die sozusagen lernen, es ist niemand da, der sich um meine Bedürfnisse kümmert, das löst eine unglaubliche Überlebensangst aus. Das heißt, da reift die Amygdala früher aus. Die Kinder leben dann in einer umetikettierten Welt, wo sie sehr viel mehr in einem Alarmzustand versetzt sind. Die interpretieren soziale Signale ganz anders, sehen alles unter einer ängstlichen Linse, sind sehr, sehr viel weniger bereit, neue Dinge, Lernerfahrungen zu machen, zu explorieren. Was auch noch dazu kommt, ist, das sieht man dann häufig bei Kindern, die vernachlässigt werden und sich selbst beruhigen müssen, also die sich selbst regulieren müssen, ihre Emotionen, weil sie wissen, in den ersten Lebensmonaten, Jahren können sich Kinder nicht selbst regulieren. Die müssen von außen reguliert oder zumindest koreguliert werden. Wenn aber diese Bindung fehlt und die Regulation auch fehlt, dann müssen die Kinder sich selbst regulieren. Das heißt, was sie machen, ist, sie beginnen dann zum Beispiel so Dinge wie diesen stereotypen Bewegungen oder klammern sich auch an Spielzeug. Das sind halt dann oft diese Kinder mit den vermeidenden Bindungsstilen, die fallen oft nicht auf. Man denkt sich immer dann in den Kindergartengruppen, ah, das ist ja so ein unauffälliges Kind, wie brav, das spielt mit seinen Spielsachen und man merkt es den ganzen Tag nicht. Da sollte man nochmal ganz genau hinschauen. Das sind dann Kinder, die sich manchmal, ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber es kann sein, dass diese Kinder einfach gelernt haben, sie müssen sich selbst beruhigen. Es ist niemand da, der ihnen hilft, dass sie ihre Gefühle regulieren können. Und sie greifen eben dann auf Objekte zu. Diesen Bindungsstil dann trägt man aber sein ganzes Leben mit. Und wenn ich die ganze Zeit beschäftigt bin, meine Emotionen zu regulieren, bin ich ja sehr viel weniger offen, neue Dinge zu lernen, zu erfahren, weil ich einfach ständig mit diesen emotionalen Themen beschäftigt bin.
Wenn das passiert ist, hat sich da etwas entwickelt im Gehirn, das nicht mehr rückgängig zu machen ist, oder kann sich da noch was entwickeln über spezifische Förderung oder Therapie?
Also über Therapie lässt sich sicher einiges machen und es ist auch so, dass sehr viele Fälle bekannt sind und man weiß, man kann das fördern, dass Kinder dann sekundär sicher gebunden sind und die dann auch als Erwachsene sehr viel besser in Beziehungen agieren, als würde man das nicht therapieren. Der einzige Kaviat, also wo man Vorsicht walten lassen muss, ist, in extremen Stresssituationen fallen solche Menschen dann normalerweise wieder in diese alten Muster zurück. Das heißt, die funktionieren, Entschuldigung, dass ich diesen Ausdruck verwende, aber sie scheinen zu funktionieren im normalen Alltagsleben, wenn sie eine gute Therapie erlebt haben. Aber wenn dann alle möglichen anderen Stresserfahrungen gleichzeitig auf sie einprasseln, sei es jetzt Jobsverlust oder sei es jetzt in der Partnerschaft ein Problem, dann kann das sein, dass sie wieder in diese ganz alten Bindungsmuster reinfallen.
Was sind denn die großen Herausforderungen in der Pubertät, wenn es ums Lernen geht? Was kann da hilfreich für die Eltern sein oder was ist auch wichtig für die Pädagogik zu wissen, was da im Hirn passiert?
Ja, also ich habe vorher schon angesprochen, dass sich gerade in der Pubertät das Stirnhirn noch sehr stark entwickelt. Und dieses Stirnhirn ist eben dafür zuständig, dass man rational denkt und dass man, also unter Anführungszeichen rational, es geht ja vor allem um diese Kommunikation zwischen dem emotionalen Zentrum und der Regulation über das Stirnhirn, nicht? Aber eben auch Impulse kontrolliert und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt als Pädagoge diesen Anspruch stelle, jetzt sei doch vernünftig, dann ist das eigentlich etwas, das wieder der Natur ist. Wo man ganz stark ansetzen kann, ist, die Jugendlichen, die erlernen dieses rekursive Denken. Früher haben wir immer gedacht, der Theory of Mind ist abgeschlossen so zwischen 4 und 6 Jahre alt.
Was bedeutet rekursives Denken?
Also das rekursive Denken bedeutet, dass ich mich nicht nur wie im Theory of Mind in jemanden anderen hineinversetzen kann und ich weiß, dass jemand anderer anders denken kann als ich. Also das meistern Kinder im Alter zwischen 4 und 6. Damit ist es aber nicht abgeschlossen. Als Jugendlicher beginnt man sich nicht nur rein zu versetzen in andere, sondern man denkt über mehrere Ecken. Das heißt, dieses rekursive Denken bedeutet zum Beispiel, dass die Jugendlichen sich zurückziehen und dann drüber nachdenken, Er hat doch gedacht, dass ich gesagt habe, nein, dass sie gesagt hat, dass ich gesagt haben soll. Also über so mehrere Ecken denken. Und das ist eigentlich eine unglaubliche kognitive Leistung. Weil kleinere Kinder, die können sich zwar in eine Person reinversetzen, aber so über mehrere Ecken, ja, und herauszufinden, wie sind denn die Beziehungen zwischen den Personen in meiner Peer Group, das ist die ganz große Leistung. Und da hat Sarah Jane Blackmore herausgefunden, das findet noch zu einem ganz großen Teil im jugendlichen Alter statt und ist erst abgeschlossen im Erwachsenenalter. Da sind die Jugendlichen noch nicht so gut wie Erwachsene in diesem ums Eck denken, mehrfach denken. Und das ist, wenn dann die Jugendlichen sich so zurückziehen und man denkt, na, komm doch raus aus deiner Höhle und warum denkst du immer nach? Das ist ja Teil der kognitiven Entwicklung. Das brauchen sie. Was sie brauchen in der Zeit, ganz wichtig, Anerkennung. Anerkennung und wenig Druck, wenig Stress, sondern die Anerkennung erstens einmal akzeptieren durch die Eltern, du machst das schon, ihnen auch ein Stück weit die Verantwortung in die Hand zu geben, dann erkennen sie die Selbstwirksamkeit, sie können auch was ändern, intrinsische Motivation fördern, also nicht die Belohnung von außen, ist ganz schlecht, ja, da hast du nochmal, ich weiß nicht, 20 Euro, geht er was kaufen, ganz schlecht, sondern die Interessen und Neigungen, die der Jugendliche mitbringt oder die Jugendliche fördern, genau dort, weil dort liegt die Motivation. Dort müssen wir fördern. Ja, was ist noch wichtig? Immer da sein, auch wenn es so ausschaut, als würde sich das Kind jetzt mal wegsperren. Macht nichts. Zu wissen, die Mama oder der Papa ist da. Ich kann, wenn ich brauche, da zurückgehen, weil das bedeutet nicht, dass ein Jugendlicher weniger Bindung braucht. Der braucht nur jetzt auch andere Formen der Peer-Group-Interaktion, weil das, was er gelernt hat oder was sie gelernt hat in der Kindheit, muss jetzt ausgetestet werden im größeren sozialen Umfeld.
Ist das auch dieses Alter, wo, wie Sie vorher angesprochen haben, so ein breiteres soziales Umfeld, Onkel, Tanten besonders hilfreich sein können?
Ganz wichtig, ja. Michael Tomasello hat das jetzt in einem meiner Workshops betont. Man glaubt immer, dass Kinder und Jugendliche so viel von ihren Peergroups lernen. Ja, das tun sie auch, aber in Wirklichkeit sind die Peergroups da, um auszutesten. Lernen tun sie nach wie vor noch von den Erwachsenen. Sie sagen es nicht mehr. Also schauen sie es trotzdem noch ab. Austesten tun sie es dann in der Gruppe. Aber gelernt wird von den Erwachsenen.
Das ist aber auch das Alter, wo Erwachsene manchmal das Gefühl haben, eigentlich wollen sie nichts mehr von mir, sondern nur von den anderen. Und das stimmt so nicht.
Stimmt überhaupt nicht. Nein, sie beobachten dann. Ja. Sie fordern das Lernen immer mehr explizit ein, aber sie beobachten und testen dann in der Peergroup aus.
In der Pubertät, das ist ja auch gerade die Zeit, wo von Jugendlichen ganz viele Entscheidungen abverlangt werden, zum Beispiel Bildungs- und Berufswahlentscheidungen.
Ja, ist sicher prinzipiell zu früh. Wir können das Schulsystem jetzt leider nicht auf den Kopf stellen, auch wenn ich es gern würde. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, dass sie auch Entscheidungen selbst treffen können und man ihnen das Vertrauen gibt, sie können mitentscheiden. Auf der anderen Seite solche weitreichenden Entscheidungen, damit haben ganz viele Berufsgruppen dann zu kämpfen, wenn sich Jugendliche zu früh entschieden haben, dass sie dann nicht in dem Berufsfeld bleiben. Die machen vielleicht dann den Abschluss und wechseln und gehen genau raus aus dem Feld, das sie vorher noch begeistert hat. Das heißt, Optionen offen lassen, so viel Angebote wie möglich geben.
Ein Thema, das zurzeit öffentlich diskutiert wird, ist eine Altersgrenze für die Nutzung von Social Media. Wir sind ja umgeben von digitalen Endgeräten, Handy, Tablet und allgegenwärtig, auch schon im Kinderwagen teilweise. Was sind denn aktuelle Erkenntnisse zum Einfluss von Smartphones und Medien auf die Gehirnentwicklung und welche Empfehlungen gibt es von Seiten der Neurowissenschaften für den Umgang damit?
Ja, also sehr brisantes Thema, sehr aktuell. Auf der einen Seite ist es so, wir können die Augen nicht verschließen, wir leben einfach in einer digitalen, virtuellen Umwelt und es macht gar keinen Sinn, restriktive Handyverbote über die gesamte Freizeit also auszudehnen. Gleichzeitig muss man auf jeden Fall eine Warnung anbringen. Wir lernen, egal in welchem Alter, aber natürlich besonders im Kindesalter, über verschiedene Sinneskanäle. Wenn wir digitale Endgeräte verwenden, dann gibt es in der Regel den visuellen Kanal, mit dem wir lernen. Bisschen vielleicht nur den auditiven Kanal. Alle anderen Sinneskanäle fallen eigentlich weg. Damit sind wir schon einmal sehr viel weniger im Lernen drinnen, auch wenn wir zum Beispiel Informationen und Lerninhalte vermittelt bekommen. Weil ich höre das immer, ja, man kann natürlich lernen auch über YouTube oder so. Ja, aber sehr begrenzt, weil einfach so viele andere Dinge wegfallen, wie zum Beispiel die Interpretation von Mimik und Gestik und so weiter. Das ist einfach ganz anders, als wenn man einander gegenüber sitzt zum Beispiel. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was ganz wichtig ist, digitale Endgeräte, die hijacken, also die entführen sozusagen unser normales Belohnungssystem. Eigentlich ist unser Belohnungssystem ein evolutionär ganz altes und es wird stimuliert von ganz verschiedensten Dingen. Zum Beispiel bedeutende Beziehungen, Lachen, in Interaktion gehen mit jemandem, den man mag. Das ist eine Form der Belohnung. Es ist eine Form der Belohnung, wenn ich Schokolade esse. Leider, ich weiß das, ist auch nicht immer gut. Ja. Aber es ist auch eine Form der Belohnung und diese Form der Belohnung kann dann eben in eine Sucht führen, wenn ich zum Beispiel an Alkohol trinke oder wenn ich eine andere Form des Suchtmittelkonsums unterliege. Und digitale Endgeräte, ganz besonders Tablets und Handys, die laufen über genau diese gleichen Suchtbahnen. Das heißt, verwenden genau die gleichen Mechanismen. Es wird Dopamin ausgeschüttet in der Erwartung, dass ich vielleicht irgendeine Belohnung bekomme. Und jedes Mal, wenn dann irgendwas blinkt und bing, bing und ein Like bekomme oder ich habe wieder irgendwie irgendeinen Edelstein oder sonst irgendein buntes Icon erhalten auf dem Handy, dann simuliert das meine Belohnung und beim nächsten Mal habe ich wieder die höhere Erwartung. Gleichzeitig sinkt, und das kennt man aus dem Suchtmechanismen, auch dieses Liking, also die Erfahrung der Belohnung oder des Freudegefühls sinkt. Das heißt, ich brauche eigentlich immer mehr davon. Das kennt man aus diesen Suchtmechanismen, wie zum Beispiel, man braucht mehr Alkohol, man braucht mehr Drogen, damit sie die gleiche Wirkung erzielen. Und leider funktioniert der Suchtmechanismus übers Handy in einer ähnlichen Art und Weise. Das heißt, ich erwarte zwar die gleiche Belohnung, die setzt aber nicht ein. Und dass ich wieder die gleiche Belohnung erhalte oder das gleiche Gefühl erhalte, muss ich einfach mehr swipen und mehr drücken und noch mehr konsumieren davon.
Da gibt es ja auch Untersuchungen, dass es Jugendlichen nach dem Konsum von Social Media schlechter geht als vorher.
Das überrascht mich nicht, ja, genau. Weil das ist im Prinzip genau der gleiche Mechanismus wie eben bei Menschen, die suchtabhängig sind, also zum Beispiel von Substanzen, dass dieses Glücksgefühl mit der Zeit einfach immer mehr nachlässt. Das Problem ist, es hat leider auch einen Lerneffekt, so wie eben alle Suchtmittel. Wenn ich mein Handy auch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt bei mir habe oder immer neben mir liegen habe, dann ist es ja fast unmöglich, nicht mehr hinzugreifen, weil ich habe das schon gelernt. Das ist eine Form der Konditionierung leider. Und die Herausforderung ist jetzt für die Eltern, das zu verstehen, dass Kinder ja auch ganz anderen Triggern ausgesetzt sind, die wir vielleicht gar nicht erlebt haben.
Welches Umfeld in der Familie, in Bildungseinrichtungen, in unseren Dörfern, in unseren Städten könnten oder sollten wir schaffen, damit die Gehirnentwicklung von Babys, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen das gelingende Lernen gut unterstützt?
Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und da zitiere ich jetzt jemanden aus meinem Umfeld, Human Unterreiner, der ganz großartige Forschung macht und der sagt, eigentlich ist ja Beziehung auch eine Form der Sucht, aber halt eine sehr positive Form der Sucht. Das heißt, kann ich Beziehung anbieten? Kann ich Sport und Bewegung anbieten? Kann ich Kreativität anbieten? Musizieren, malen? Das sind alles Dinge, die führen ebenso zu Dopaminausschüttung, die führen ebenso zu diesem Ausschütten von endogenen Endorphinen. Und wenn ich Beziehung dabei habe, also alles, was ich in der Gruppe mache, habe ich eben auch noch Oxytocin dazu. Das heißt, dann habe ich eigentlich etwas, das so stark konkurriert mit dem Medienkonsum oder mit digitalen Endgeräten, dass ich vielleicht eine Chance habe, dass ich tatsächlich handyfreie, tabletfreie Zeiten und Räume einführen kann. Das heißt Kreativität, Beziehung, Sport, Bewegung.
Und da das Umfeld dazu zu schaffen.
Genau. Und auch, und noch was ganz was Wichtiges, und das zieht sich bitte auch über die gesamte Entwicklungsphase bis ins jugendliche Alter, auch dieses Spielen, die Freude am freien Spielen, das ist keine verschwendete Zeit, einfach Kreativität freien Lauf lassen. Kinder dürfen sich langweilen, die sollen herumprobieren einige Zeit lang, dass sie aus der Langeweile herauskommen und die kommen auf die kreativsten Ideen, und zwar ohne Handy in der Zeit.
Das heißt, Langeweile ist nichts, was man vermeiden sollte.
Absolut nicht, absolut nicht. Da weiß man in der Zwischenzeit schon, und das sind ganz neue Forschungsdaten, das stimuliert dieses Default Mode Network, DMN heißt das. Ja. Das ist etwas, das trägt zur Kreativität bei. Tagträumen, herrlich, ja, sind ganz neue Ideen, auf die man kommen kann.
Das heißt, es gibt nicht die Erwartung, die vielleicht manche haben, dass man den Kindern ständig was bieten muss, sie ständig bespaßen muss.
Genau, dieses Bespaßen eigentlich nimmt man ihnen dann die Kreativität weg. Generell für unsere Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass wir wieder viel stärker im echten Leben miteinander vernetzt sind, größere Familien und Freunde haben, weg von diesem Social Thinning, wo immer weniger Leute in unserer Beziehungsgruppe drinnen sind, also viel mehr Bezugspersonen.
Raus aus der Bubble.
Genau. Und wie wir uns alle lernen und geistig möglichst jung halten können, ist jeden Tag was Neues zu erleben. Einfach immer wieder was Neues ausprobieren und am besten mit Kindern. Die sind auch unsere Lehrer.
Zum Abschluss möchte ich Sie noch fragen, Sie haben gesagt, die Forschung, also die Erkenntnisse ändern sich auch, weil die Forschung so Fahrt aufgenommen hat, auch in den Neurowissenschaften. Welche Themen oder Fragestellungen sind denn aktuell besonders dringend in den Neurowissenschaften, gerade wenn wir auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen schauen, und was sind da so ganz wichtige offene Fragen, an denen gearbeitet oder geforscht wird?
Ja, da gibt es ganz viele Baustellen, an denen geforscht wird. Eines davon ist sicher, wir sehen eine Zunahme an scheinbar psychischen Erkrankungen. Und da ist die große Frage, sind wir nur besser im Diagnostizieren geworden oder gibt es tatsächlich sehr viel mehr psychische Erkrankungen? Das kann was damit zu tun haben, dass einfach tatsächlich weniger soziale Kontakte, die jetzt zur Verfügung stehen, das kann mit größerem Stress also zusammenhängen. Das ist eine große Frage. Die andere große Frage, die mich sehr beschäftigt, ist die Entwicklungsfenster. Sind Entwicklungsfenster tatsächlich irgendwann einmal fast zu? Oder wie kann man doch dann noch was ändern? Wo ist, kann man Potenzial noch nachholen, nachbilden? Ja, andere große Fragen in der Hirnforschung sind einfach, also wir lernen immer mehr oder die Bildung wird immer mehr. Gleichzeitig scheint es aber so zu sein, dass jetzt objektiv dieser IQ-Wert und Intelligenz, egal wie man jetzt dazu steht, aber jetzt als rein metrisches Messwerkzeug, scheint runterzugehen. Das heißt, es schaut fast so aus, als würde man wieder ein bisschen dümmer werden. Ja? Warum ist das so? Ja? In welche Richtung sollte denn Lehren und Unterricht gehen, damit wir das abfedern können? Ja, und insgesamt glaube ich, ist es, dass die ganzen großen Herausforderungen unserer Gesellschaft fast alle mit dem sozialen Gehirn zusammenhängen. Das heißt, wie entwickeln wir uns nämlich als Gesellschaft und als Gemeinschaft weiter?
Dankeschön. Ich habe in dieser Zeit jetzt mit Ihnen sehr viel erfahren, was ich noch nicht gewusst habe. Ich war sehr fasziniert im Zuhören. Was ist denn da in meinem Hirn passiert?
Ja, also nachdem Ihr Hirn auch noch sehr, sehr neuroplastisch ist und offenbar Sie auch die Motivation, die intrinsische mitgebracht haben, damit Sie das hören wollten und sich so da interessiert haben. Also was hier passiert ist, ist, Sie haben neue synaptische Verknüpfungen gebildet. Und die synaptischen Verknüpfungen sind bei Ihnen wahrscheinlich besonders auf fruchtbaren Boden gefallen, weil Sie bereits die richtige Basis dafür haben. Neue Gedächtnisinhalte müssen sich immer irgendwo anschließen. Also es muss immer integriert werden in ein bestehendes Netzwerk. Und je bessere Basis ich habe, desto besser kann ich neue Gedächtnisinhalte integrieren. Und ich glaube, das hat bei Ihnen besonders gut funktioniert.
Dann sage ich ganz vielen Dank für meine frischen Synapsen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Das war mir eine Freude. Dankeschön.
Dankeschön. Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-feuzberg.at. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig!